ARD Sounds.
Hallo, wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu KI und jetzt zu einer neuen Folge mit mir, Simin Sadeghi, Journalistin und Moderatorin, und mit meinem virtuellen Gegenüber,
Aljoscha Burchert, Wissenschaftler am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Hallo.
Wir haben heute eine etwas spezielle Folge, die mir besonders am Herzen lag, denn ihr werdet es sicher mitbekommen haben und ich habe es mitbekommen, in der letzten Woche oder in den letzten 2 Wochen wurde viel darüber gesprochen, über diesen sogenannten Ausbruch einer KI bei OpenAI. Die sollte eigentlich in einem geschützten Rahmen getestet werden auf ihre Hackerfähigkeiten und wurde dann so kreativ, dass sie sich quasi wie so selbstständig gemacht hat und aus ihrem Testgefängnis ausgebrochen ist und sich in eine Fremdfirma eingehackt hat.
Ihr habt wahrscheinlich, was ihr jetzt nicht gehört habt, waren die Anführungsstrichelchen, die Simin hier in die Luft gemalt hat, die Airquotes bei Ausbruch.
Genau, ja. Und wir wollen das heute für euch einordnen. Das hat weltweit für Aufsehen gesorgt, auch für Bestürzung und hat vielen Leuten Angst gemacht. Und ich muss sagen, ich bin auch eine davon, die jetzt natürlich nicht vollkommen in Panik gerät, aber auch denke so, das besorgt mich schon auch ein bisschen. Und deswegen wollen wir heute darüber sprechen und wir brauchen uns keinen Gast einladen, weil ich habe ja den Experten hier an meiner Seite. Aljoscha, du und ich, wir sprechen heute darüber.
KI und jetzt, der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
OpenAI selbst spricht von einem beispiellosen Vorfall bisher. Es gab viele Reaktionen darauf und letzte Woche, Aljoscha, haben wir hier beim SR einen Kollegen von dir zu diesem Thema interviewt. Du selbst hast auch viele Interviews zu diesem Thema gegeben, und zwar Philipp Slusalek vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz hier in Saarbrücken. Und der hat gesagt, dass dieser Vorfall uns alle beunruhigen sollte. Siehst du das auch so?
Ich denke, wir sollten das nutzen, um uns bewusst zu werden, welche Möglichkeiten wir gerade an KI geben. Ja, ne? Also bei dieser agentischen KI, bei der wir eben sagen, das KI-System gibt nicht nur irgendwelche Empfehlungen oder schlägt uns was vor oder recherchiert was für uns, sondern wir geben dem KI-System die Möglichkeit, wirklich rauszugehen ins Internet, was für uns zu kaufen, was für uns in der Datenbank zu verändern, anderen Leuten E-Mails zu schicken und so weiter und so fort. In dem Moment und bei Robotern noch viel mehr. Ja, wenn wir dem KI-System eben Macht geben, in der Welt was zu verändern, dann sollten wir uns natürlich darüber Gedanken machen, was dabei auch Negatives passieren kann. Und insofern ist es sicherlich sinnvoll, ja.
Bevor wir da jetzt noch tiefer einsteigen, weil ich habe da direkt natürlich 1000 Fragen, für alle, die das nicht ganz mitgekriegt haben oder auch nicht ganz kapiert. Es ist ja auch nicht ganz leicht. Also Nein. Fassen wir zusammen. OpenAI hat mittels einer bekannten und also schon auf den Markt befindlichen und noch nicht auf den Markt befindlichen KI etwas getestet. Und zwar sollte das in einem geschützten Raum sein, in einer Art Gefängnis. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
Ja, also erstmal zu diesen Tests vielleicht, das wird ja routinemäßig gemacht bei neuen KI-Modellen und auch bei anderen KI-Modellen, dass man diese sogenannten Benchmarks, also solche Testbatterien, da durchlaufen lässt. Ja, das sind vielleicht die Jura-Prüfungen von der Universität, das sind irgendwelche Rechenaufgaben, das sind Übersetzungsaufgaben und alles Mögliche, was man eben an Fähigkeiten an diesen Modellen testen will. Und unter anderem gibt es eben auch die Aufgabe, sich in Systeme reinzuhacken. Das ist eben auch eine ganz bekannter Test, den man mit diesen Systemen durchführt, und das haben die eben in einer abgesicherten Umgebung gemacht. Abgesichert in dem Sinne, dass die gesagt haben, das System hat keinen Internetzugriff, vor allen Dingen, damit es auch nicht mogeln kann. Ja, und dann führt man dem System so eine Testbatterie zu, quasi solche Systemkonfigurationen, und sagt, eine nach der anderen, hack dich da bitte mal rein. Und dann guckt man, dann versucht das Ding eben Passworte zu erraten und Schwachstellen zu finden. Und dann guckt man, wie oft das geklappt hat. Und dann kann man sagen, mein System hat erfolgreich 160 von 180 Sicherheitslücken hier gefunden. Also das ist erstmal so die Aufgabe. Ja, das kannst du machen, um zu gucken, wie gut deine Systeme zum Beispiel auch Sicherheitslücken finden oder wie gut deine Systeme sich eben in andere Systeme reinhacken können. Soweit, so gut.
Erstmal ja gar nicht schlecht, dass man sowas auch mal testet, ne?
Ja.
Um zu gucken, wie weit geht so ein System da auch. Das Problem hierbei war, dass die Macher nicht unbedingt vorhatten, dass die KI sich so selbstständig macht, wie sie es dann am Ende getan hat.
Ja, genau. Zwei Dinge, die jetzt zu beachten sind. Ja, zum einen haben sie gesagt, die Sicherheitsstandards runtergesetzt. Ja, ich übersetze das für mich so, dass die dem Ding gesagt haben, hack dich jetzt hier in diese Systeme rein, koste es, was es wolle. Also ich sag mal, die üblichen Verbote, die das KI-System sonst so hat, was es eben nicht machen darf, die waren eben runtergesetzt. Ja, die wollten halt wirklich wissen, was macht das Ding, wenn das wirklich alles machen kann, was es vielleicht auch sonst gar nicht machen sollte. Okay, das war also erstmal die Sicherheit war runtergesetzt. Und dann hatte das System keinen Internetzugriff. Aber es gab eine Drittanbieter-Software in dem Ganzen, wo das System sich drüber Softwarepakete nachinstallieren konnte. Also wenn es irgendeine Programmbibliothek brauchte, dann konnte es eben zu dieser Drittanbieter-Software sich die nachinstallieren lassen. So. Und das System hat dann also angefangen, diese Hack-Aufgaben zu bearbeiten. Das war ja die Anweisung, hacke dich hier in die Systeme rein, koste es, was es wolle. Das System lief los und hat sich dann aber, dass die Systeme planen dann, was sind die nötigen Schritte? Und kam offensichtlich bei dieser Planung auf die glorreiche Idee, die eigentlich gut ist, wenn ich Internetzugang hätte, ja, dann könnte ich bei diesen, wenn ich mich in die Systeme reinhacke, betuppen. Und dann kann ich im Test besser abschneiden, weil ich mir zum Beispiel Lösungsmöglichkeiten aus dem Internet hole.
Kenne ich noch von früher, von der PlayStation, ne? Wenn man sich die Lösungscodes schon mal runtergeladen hat oder irgendwo nachgelesen hat.
Und dann hat das System sehr viel Power darauf verwandt, sich zu überlegen, in Anführungsstrichen, wie es ins Internet kommen kann und kam eben dann auf einen Hack, an den man nicht gedacht hatte, diese Drittanbieter-Software zu hacken, wo es die Pakete nachinstallieren durfte, hat sich in die quasi reingehackt und hat eine Schwachstelle in der ausgenutzt, um dann eben auf andere Computer bei der Firma OpenAI zu kommen, die dann offensichtlich Internetzugang natürlich hatten und konnte dann von dort aus ins Internet gehen und hat sich dann eben auf dieser anderen Plattform im Internet, auf dem Hugging Face, also so eine Tauschplattform für KI-Software und Daten, hat sich dann da reingehackt, um sich dann da eben Lösungsmaterial für seine Tests zu holen.
Und das ist das, was viele da so erschreckend finden, weil eigentlich war ja die KI von OpenAI in einer sogenannten Sandbox und sollte da eigentlich keinen großen Zugriff aufs Internet haben, um sich dann auch nicht irgendwie, das ist hier wohl passiert, so zwischenzuspeichern auf verschiedenen Computern. Und ich glaube, das ist auch das, was viele in diesem Fall, ja jetzt wieder, wir kommen immer mit diesem Film, aber an Terminator oder auch an andere Filme, Sci-Fi-Filme denken lässt, weil da ist halt eine KI quasi wie so außer Kontrolle geraten. Und ich glaube, das ist das, was OpenAI dann auch als bisher beispiellosen Vorfall bezeichnet.
Also mich hat es eher an Tschernobyl erinnert, ja, als die Leute damals ja auch in einem gezielten Sicherheitstest machen wollten, was passiert, wenn wir Stromausfall haben und dann sind aber die Notstromaggregate nicht angesprungen. Das heißt, ich habe mir eigentlich eine sichere Umgebung gebastelt, aber ich habe einen dusseligen Fehler dabei gemacht und damals ist natürlich was sehr, sehr Schlimmes passiert bei dem Super-GAU dann sozusagen. Hier ist jetzt noch nicht so was ganz Schlimmes passiert, sondern hier hat sich das System rausgehackt, aber es war tatsächlich ja ungeplant. Also man hat ja oft auch überlegt, war das jetzt nur ein Marketing-Gag, wollte OpenAI wieder nur in die Schlagzeilen kommen? Denn das haben wir ja auch schon öfter erlebt, dass diese Firmen also regelmäßig mal für positive, mal für negative Schlagzeilen sorgen. OpenAI und Anthropic liefern sich ja gerade ein Rennen, wollen an die Börse gehen sozusagen. Wer ist der beste Hacker? Hätte man sich auch vorstellen können, dass das hier nur ein Marketing-Gag war, dass die vielleicht ein bisschen geschubst haben und geguckt haben. Aber nach allem, was jetzt im Nachhinein war, und jetzt haben ja heute kam, glaube ich, in den Nachrichten auch 30 Firmen zusammen sich nochmal geschlossen, um stärker an Sicherheit zu forschen, war es dann vielleicht doch wirklich auch von ihnen so nicht beabsichtigt gewesen.
Das stimmt, da müssen wir natürlich dazu sagen, wann wir aufzeichnen, und zwar ist das heute Dienstag, der 28.07. Also wenn noch was weiteres passiert, wisst ihr Bescheid, wir haben vorher aufgezeichnet. Genau, das wollte ich dann auch noch sagen, da haben sich dann 30 Firmen, unter anderem auch Palantir, habe ich gelesen, zusammengeschlossen. Ne? Und genau das gesagt, was du gerade gesagt hast.
Nochmal ein Punkt, die KI hat sich selbstständig gemacht. Die Anweisung an die KI war ja, hacke dich durch diese Tests, koste es, was es wolle. Hm. Und wenn man jetzt mal ganz streng ist, dann hat das System ja eigentlich nur diese Anweisung verfolgt, aber eben auf eine Art und Weise, wie man nicht gedacht hat, indem es sich eben auch durch diese Drittsoftware durchgehackt hat. Hm. Und da sind wir, glaube ich, bei einem Kernproblem, was sicherlich auch Philipp Sluserek meinte, den KI-Systemen ihre Grenzen zu setzen, wie man das macht. Und vielleicht fangen wir wirklich nochmal mit normaler Software an. Ja, wenn man normale Software baut, ich sag mal, du baust jetzt eine Software für eine Bank, die die Konten verwaltet und da irgendwelche Zinsen berechnet und so weiter, dann spezifiziert man ja vorher bis ins i-Tüpfelchen genau aus, was die Software machen soll. Wenn also in der Tabelle an der und der Stelle da irgendwo ein Kontostand steht und ein neues Quartal anbricht und da steht, wie viel Zinsen die Person kriegt, dann rechnet das irgendwie einen neuen Kontostand aus. Und da ist einfach völlig klar vorher, was die Software in jedem möglichen Zustand machen soll. Ja, und dann kann man sogar beweisen, anhand des Software-Programmcodes, dass diese Software genau das und nichts anderes tut, als das, was man von ihr erwartet. So kann man normale Software so sicher machen, dass da wirklich nichts passieren kann, als das, was man vorher in einer dicken, dicken Spezifikation über die Software gesagt hat. Das kann man bei normaler Software machen. Und jetzt bei diesen KI-Modellen offensichtlich, die alles Mögliche machen können in der Welt, aus allem möglichen Input, alle möglichen Dinge und heute auch Handlungen ableiten können, kannst du das eben vorher nicht spezifizieren und brauchen wir jetzt nicht ins Detail geben, aber du hast eben auch eine Vermischung zwischen dem, was, sage ich mal, Daten sind und was das Programm selber ist, ja, die man ja sonst auch immer getrennt hält auf dem Computer. Hier sind meine Programme, da sind meine Daten. Im KI-System ist das natürlich alles vermischt und alles in einem. Ich sage, mach mit diesem Text jene Sache. Das heißt, ne, ich vermische Anweisungen, ich vermische Daten. Und das ist das, was sicherlich Philipp auch meinte. Da müssen wir natürlich noch dran forschen und dran arbeiten, wie man diesen KI-Systemen eben Sicherheitsnetze einbauen kann. Vielleicht auch drumherum, Stichwort Sandkasten oder Ähnliches, damit sie eben nur das tun, was man von ihnen will.
Ja, es ist natürlich genauso wie das, was man ja von einer künstlichen Intelligenz eigentlich will. Und zwar, dass sie kreative Lösungen findet für ein Problem, ähnlich uns Menschen. Ne? Also das heißt, wenn du jemanden in einen Raum sperrst und sagst, komm hier irgendwie raus, dann wird auch jeder Mensch unterschiedlich versuchen zu sagen, ich will jetzt hier so schnell es geht rauskommen, weil das ist meine Aufgabe. Und egal, wie man es dann halt am Ende macht. Da kann man natürlich den Entwicklern, was das angeht, erstmal keinen Vorwurf machen. Auf der anderen Seite reden wir ja auch immer über Kontrolle und ich glaube einfach, das ist jetzt halt nochmal so ein Schritt, der diese generelle Angst vor künstlicher Intelligenz natürlich nochmal befeuert, ne? Weil das ist so ein bisschen, wird auch so ein bisschen wie so ein Outbreak, wie so ein Virus dargestellt, der sich unkontrolliert weiterverbreitet hat und auf einmal ganz woanders war, wo er eigentlich gar nicht hin sollte oder ist.
Was vielleicht ein bisschen drüber ist, aber auf der anderen Seite, na klar, wenn du ein Computersystem hast, was sich durchs Internet hacken kann, in fremde Systeme reinhacken kann und du lässt es los ins Internet, in dem Fall aus Dusseligkeit, dann hackt es sich in andere Systeme rein. Das ist natürlich nicht jetzt böser Wille, da ist jetzt irgendwie keine dunklen Mächte am Spiel, sondern dass die Software macht eben, was sie kann. Und das war eben, mir war ehrlich gesagt auch dieser Schwenk zu der agentischen KI teilweise ein bisschen unüberlegt und ein bisschen schnell. Ist klar, dass die Firmen das machen, aber da kommt man einfach nicht hinterher, auch mit der Sicherheitsforschung, auch als Gesellschaft. Und das wäre vielleicht wirklich sinnvoll, mindestens mal gleichzeitig jetzt noch in dem Bereich Kapazitäten aufzubauen. Wir haben ja jetzt in Deutschland demnächst auch ein AI-Sicherheitsinstitut, AI-Safety-Institut. Das wird gerade aufgebaut nach dem britischen Vorbild. Es gibt ja auch so eine internationale Expertengruppe, wo auch unser CEO mit drin ist, Antonio Krüger, die eben diese Sicherheitsreports jedes Jahr rausgeben und sich eben die ganzen Vorfälle angucken und dann überlegen, wie nah sind wir vielleicht an einem riesengroßen Problem dran und dann, wo dann ganz viele Wissenschaftler zusammen auch eine Einschätzung geben, damit man eben zumindest mal die versammelte Intelligenz der Wissenschaftsbranche da zusammen hat und weiß, wie nah, sagen wir mal, ist eigentlich wirklich ein zu befürchtender Super-GAU.
Ja, wir holen ja hier auch immer gerne unsere Hörerinnen und Hörer ab, die vielleicht nicht so ganz tief drin sind oder alle unsere Folgen bisher gehört haben. Wir haben ja schon eine Folge zu KI-Agenten gemacht, aber erklär doch mal gerade, was du damit meintest, dass du gesagt hast, na, da kommt man nicht so schnell hinterher.
Naja, wir haben ja diese Chatbots gesehen und gebaut und denen kannst du Aufgaben geben und kannst sagen, mach mir mal eine Lösung für dieses Problem oder mach mir mal einen Trainingsplan für mein Fitnessstudio und dann hast du dir den angeguckt, hast dir den Kalender eingetragen und so weiter. Das ist alles gut. Und wenn ich jetzt aber ein agentisches System nehme und sage, pass mal auf, geh ins Fitnessstudio, buch für mich die Termine, trag die in meinen Kalender ein, hier hast du meine Kontodaten, meine Bankdaten, bestell den Kurs auch gleich, bezahle ihn auch gleich, ich möchte mich um gar nichts mehr kümmern, dann hat man relativ schnell eine Verantwortung an dieses System übergeben, damit eben gut umzugehen mit meinen Informationen, die Leute freundlich anzusprechen, auch die richtigen Kurse zu buchen und so weiter und gibt dann eben aus Bequemlichkeit wahrscheinlich auch eine ganze Reihe Macht an die Systeme, ohne sich vorher zu überlegen, ja, wie kontrolliere ich das, bin ich noch irgendwie im Loop? Ja, kriege ich eigentlich noch mit, was da passiert und kann ich das noch kontrollieren? Das ist eben dieses, das Agentische heißt, wenn ich eben dieses, den System Zugriff gebe auf Dinge, wie dürfen in meinem Kalender rumfuhrwerken, dürfen in meinen Dateien rumfuhrwerken. Was passiert, wenn es versehentlich jetzt mal beim Aufräumen Dateien löscht, die ich nicht gelöscht hätte? Mhm. Ja, das sind dann Gedanken, die muss man sich idealerweise vorher machen, als dass man sagt, ach, ist das bequem.
Ja, da wird jetzt natürlich viel ausprobiert, weil es natürlich auch bequem ist für uns. So ein bisschen wie so einem Hund, dem du eine Aufgabe gibst und wenn er dann am Ende kein Stöckchen, sondern irgendwie ein Bein anschleppt, dann ist man ein bisschen verwundert und wollte das
ja,
dann doch.
Ja, oder ich habe doch gesagt, du sollst die Plastikente holen und wenn daneben aber eine richtige Ente schwimmt, ja. Wer will dem Hund das übel nehmen, wenn er dann die richtige Ente holt?
Unsere Katze wäre eher auf der Entenseite. Auch ohne den Befehl. Tierschützer sind gleich wieder alert.
Ja.
Ja, aber genau. Kannst du denn aber so ein bisschen auch die Sorge von Menschen, die sich auch vielleicht mit nicht so richtig mit KI auskennen oder auch nicht so richtig damit beschäftigen wollen, jetzt verstehen, wenn man dann gerade nochmal wieder solche Schlagzeilen liest und hört?
Naja, und ein anderes Problem, was da ja auch drin steckt, ist die Frage der Machtkonzentration, dass es eben einige wenige Firmen sind, die über diese Software verfügen und damit eben auch nur über die Erfahrung verfügen, was man dagegen machen kann. Denn diese Firmen haben natürlich jetzt die Erfahrung mit den Systemen, wie sie die absichern können, wie es vielleicht auch manchmal nicht klappt. Die haben wir ja mindestens mal nicht. Die haben weder deutsche Firmen noch deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, weil wir offensichtlich nicht an diesen großen Modellen arbeiten können, weil wir nicht die Rechenkapazität, die Daten und die finanziellen Mittel dieser Firmen haben. Das heißt, da geben wir auch eine ganze Menge Erfahrungswissen an diese Firmen, was wir nicht haben. Und das ist eben auch schlecht. Und jetzt ist aber die Krux, wenn jetzt die Sorge, die wir haben, dazu führt, dass wir uns noch stärker zurückziehen und sagen, oh, das ist alles zu gefährlich, wir wissen doch gar nicht, wozu es führt, wir machen mal lieber langsam, dann überholen die uns ja noch mehr. Das ist das Problem. Ja, wir müssen eigentlich jetzt eine Schippe drauflegen und wir müssen sagen, KI geht nicht mehr weg, die Gefahren sind offensichtlich und trotzdem müssen wir natürlich an der Spitze der Forschung und der Entwicklung mitmachen, um eben auch zu wissen, wie wir auch die so bauen, dass sie die vernünftigen Dinge tut und nicht unvernünftige Dinge macht. Und das ist, glaube ich, was, was wir hier nochmal deutlich machen müssen bei aller Sorge und aller Angst. Das heißt jetzt nicht nachlassen und abwarten, sondern das Gegenteil.
Die Sorge, die natürlich vor allem bei diesem ganzen Thema oben drüber schwebt, ist ja nicht, dass eine Firma, und ich würde sie jetzt erstmal grundsätzlich mit guten, wenn auch vielleicht mit kapitalistischen Absichten, was KI betrifft, bezeichnen würde, OpenAI, wenn das irgendjemand macht, der keine guten Absichten hat, der quasi diese KI nutzt und wir jetzt sehen, wozu ist sie denn fähig? Ja gut, dazu allein schon, ne, sich selbstständig zu machen. Jetzt kann man halt sagen, okay, wir haben eine Schranke gegeben, hack dich da raus und fertig. Aber was ist, wenn jemand sagt,
der
okay.
Antidemokratische Hacker einfach ohne Schranke sagt, los, leg los. Ne, genau. Noch können diese Firmen eben natürlich, sie kennen ihre eigenen Schranken, sie wissen auch, wie sie die runtersetzen. Das weiß nicht notwendigerweise der böse Hacker, aber im Zweifelsfall kriegt er auch das raus. Und genau, da kannst du das System einfach gezielt so losschicken, wie es jetzt hier versehentlich passiert ist. Na klar, und auch das heißt eben, man muss in der Sicherheitsforschung aufdrehende Schippe zulegen, dass man eben guckt, dass wir unsere Systeme, die uns wichtig sind, absichern gegen solche Hackerangriffe, auch mit Hilfe von KI, klar.
Ja, aber ist es nicht, ich fange immer jeden Satz mit aber an, ich rede heute mal dagegen. Ist es nicht so, wenn etwas, wie war das noch, war das nicht bei den Physikern, wenn eine Sache mal gedacht wurde, kann sie nicht mehr zurückgenommen werden und immer wieder gedacht werden, sowas in der Art? Ne?
Also, geht nicht mehr in die Tube zurück. Naja, das kennen wir ja auch von Hackerangriffe, sind ja auch nichts Neues. Wir kennen das früher in einem kleinen Umfang ja auch von Spam und Spamfiltern. Ne? Das ist jetzt auch wieder militant gesprochen, die Waffengleichheit. Ja? Man wird es nicht mehr zurückkriegen, aber man kann sich natürlich besser wehren und besser darauf einstellen. Und das hatten wir jetzt auch bei Anthropic, bei den starken Modellen. Da gab es ja auch diesen Hickhack, dass die US-Regierung gesagt hat, das wird erstmal nicht in der Welt an die Kundinnen ausgeliefert, sondern wir wollen erstmal unseren Firmen wie Microsoft und anderen die Möglichkeit geben, ihre eigenen Sicherheitslücken damit zu schließen, bevor dann eben, ich sag mal, auch die bösen Hacker in der Welt oder auch die Europäer und andere Leute dann vielleicht ihre Lücken schließen und dann auch hacken damit. Also das ist, ne, das ist natürlich dann, kannst du dir ja auch Schritte überlegen, wie du dann die KI auch nutzt, um eben Lücken zu schließen, damit, ne, nicht die bösen Leute mit der KI in deine Lücken reingehen.
Ja, das erweckt dann gleich wieder so Gedanken, wenn man dann einer KI einen Auftrag geben kann und sie so kreativ zu ihrer Lösung kommt, dann will man gar nicht wissen, was passiert, wenn man ihr sagt, verursache einen Blackout in einer Millionenstadt oder mache, ne, wenn wir allein an Kriegswaffen denken und so weiter
Ja,
und so
also
fort.
Cyber, genau, hybride Kriegsführung oder Cyberkriminalität. Und sag mal, jetzt kommt doch wieder mal der Romantiker in mir durch. Wenn wir das jetzt schaffen würden, diese Themen ein bisschen zu fokussieren und dabei natürlich auch nicht die guten Anwendungen von KI aus dem Sinn zu verlieren, sondern auf der einen Seite uns absichern und gucken, was können böse Leute damit machen, aber auf der anderen Seite auch definieren, wie wollen wir Gutes tun und es dann auch selber tun, dann kommen wir ja in einen resilienteren Zustand und einen souveräneren Zustand und dann überlegt man sich vielleicht auch, ob man mit den ganzen tollen Militärausgaben, die gerade geplant sind, ob man wirklich jetzt auf Panzer und Hubschrauber setzen will oder ob man vielleicht auch ein bisschen Geld hier in die KI und Sicherheitsforschung gibt, die dann wenigstens im positiven Sinne auch noch gute Dinge mit hervorheben. Also da würde ich auch sagen, da kann man auch vielleicht mal kreativ werden, so ein bisschen.
Und da verweise ich immer wieder an dieser Stelle auf einen Podcast mit Frank Sauer, den wir aufgezeichnet haben, KI und jetzt zum Thema KI in der Kriegsführung. Und was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema bleiben, also Kontrolle und Sicherheit, was zeigt uns denn dieser in Anführungszeichen Ausbruch und was kann man daraus und sollte man daraus lernen?
Er zeigt uns, dass die Systeme eben, was du auch so schön gesagt hast, dass die halt wirklich kreativ sind und manchmal über unsere eigene Kreativität hinausgehen können. Wir haben gedacht, wir haben sie abgesichert, haben wir aber gar nicht, denn da war noch ein Schlupfloch, an das wir gar nicht gedacht hatten. Also das in dem Sinne, das System will uns nicht irgendwie täuschen und macht das nicht intentional, aber es schafft es einfach de facto. Wir beauftragen es für die eine Sache. Wir sagen hier, du bist im Käfig, löst mal die Aufgaben. Und das System denkt, hey, wenn ich nicht im Käfig wäre, könnte ich die Aufgaben viel besser lösen. Ja, da haben wir gar nicht dran gedacht, an diese Möglichkeit. Und dann nutzt es die Möglichkeit aus. Das heißt, wir müssen auch unsere eigenen Grenzen eben im Absichern erkennen und lieber eben Netz und doppelten Boden einbauen und sicherlich auch lieber langsam machen an manchen Stellen und in sicherheitsrelevanten Bereichen sowieso diese Systeme nicht einsetzen, was aber auch klar ist, was natürlich auch die europäische KI-Verordnung und so weiter sagt. Also das da muss klar sein, wir müssen uns auch bewusst sein, mit was für einem, ja, auf der einen
Werkzeug.
Seite mächtig, ne, auf der anderen Seite aber eben auch einfach, manchmal vielleicht schlauer als wir denken, mit was wir es hier zu tun haben. Ich glaube, das ist, glaube ich, dann war nochmal ein interessanter Lerneffekt, zu sagen, wir definieren noch besser, was die KI tun kann. Und dann kommen wir, glaube ich, auch in was mir besser gefällt, zu sagen, vielleicht überlassen wir nicht immer alles den KI-Systemen von A bis Z, wenn ich jetzt in einer Firma oder in einer Verwaltung bin, sondern ich definiere einfach vernünftige Prozesse und mache die Stelle, wo so ein KI-System irgendwas Kreatives macht, macht die halt möglichst klein. Ja, statt dass ich sage, hey, cool, hier sind alle meine Daten, hier sind alle meine Kundendaten, leg los, optimier mal unser Geschäft. Ja, sondern dass ich eben sage, ich definiere lieber einen Prozess mit allen Sachen, die mir bekannt sind, mit bekannter Software und dann nehme ich dort, wo ich es brauche, KI, das ist mir auch insgesamt sympathischer, dann weiß ich nämlich auch, was der Teil ist, an dem was schiefgehen kann und den kann ich dann im Zweifelsfall auch überwachen. Also ich glaube, da muss man auch nochmal hinkommen, weg von dieser sozusagen die Wundermaschine, die von A bis Z alles machen soll.
Und glaubst du aber, dass wir da sicherheitstechnisch, du hast ja vorhin schon gesagt, es ist schwierig, da vielleicht auch noch hinterherzukommen. Glaubst du denn, dass es auch noch gelingen kann? Oder muss man dann einfach hoffen, dass die Entwickler von den verschiedenen Tools mit künstlicher Intelligenz am Ende so schlau arbeiten, dass sich da nicht einfach einer reinhacken kann?
Naja, diese Firmen, die wollen ja auch nicht, A, wollen sie die Welt nicht in den Ruin schicken und B, wollen sie natürlich auch weiter bestehen. Also sie haben natürlich auch ein Interesse daran, auf solche Vorfälle zu reagieren. Deshalb haben sie ja auch jetzt so offensiv hier, glaube ich, reagiert, um sich eben auch gut darzustellen und werden dafür sorgen, dass kein Quatsch passiert. Aber wie du gesagt hast, ne, die vielen bösen Menschen in der Welt, ja, den muss man irgendwie zuvorkommen. Das heißt, die müssen sich schon Mühe geben, dann da irgendwelche die Sicherheitsvorkehrungen so einzubauen, dass man die nicht umgehen und übergehen kann. Und da muss man ihnen und sollte man ihnen sicherlich auf die Finger gucken. Und ich wiederhole, wenn wir es selber bauen würden und selber machen würden, könnten wir natürlich da noch viel besser drüber reden, als wenn wir nur aus der Entfernung in die USA oder nach China gucken.
Ich lasse jetzt auch mal in Klammern, ob da nicht vielleicht auch ein paar Menschen mit nicht so netten Intentionen hinter diesen großen Tech-Firmen stehen.
Ja, zum
Aber da
Beispiel
sagen
die
wir mal nichts.
Regierungschefs. Ja, egal.
Da sagen wir mal gar nichts weiter dazu, nicht, dass wir am Ende noch verklagt werden.
Oh ja.
Okay. Was glaubst du, was das jetzt noch für ein Nachspiel haben wird, diese ganze Diskussion?
Bin ich mir nicht so sicher, ob das jetzt noch ein großes Nachspiel haben wird. Also ich freue mich dann auf den nächsten Sicherheitsreport eigentlich dieser Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Da wird das sicherlich aufgearbeitet und dann auch nochmal mit Handlungsempfehlungen hinterlegt werden. Aber wie gesagt, ich hoffe eben, dass das bei uns nicht dazu führt, dass wir jetzt noch skeptischer werden und noch weniger KI benutzen, sondern dass es uns anspornt zu sagen, hey, wir wollen da eigentlich noch stärker mitspielen und auf der guten Seite der Macht sozusagen agieren. Das wäre mein Wunsch.
Ich finde, das kann uns alle auch noch ein bisschen mehr animieren, da auch noch mal genauer hinzugucken und nicht bei KI-Fragen zu sagen, und damit meine ich jetzt nicht Wissenschaftler wie dich, sondern Otto-Normal-KI-Nutzer wie mich, dass man da vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer hinguckt und nicht irgendwie denkt, ah ja, praktisch, ich nutze ChatGPT dafür, damit er mir halt irgendwie sagt, wo ich im Urlaub gut essen gehen kann oder mir ein gutes Hotel raussucht, sondern vielleicht auch einfach wissen, was nutzt man da, von welcher Firma nutzt man das, und man sollte hier und da vielleicht auch noch mal hingucken, was sie denn eigentlich alles noch so nebenbei machen.
Ja, das wäre auch schön, ja, wenn es noch einen medienpädagogischen Einfluss auf uns alle hätte.
Ja, vielen Dank, Aljoscha, auf jeden Fall, dass du das für uns eingeordnet hast. Ich verstehe die ganze Sache jetzt auf jeden Fall schon mal ein Stückchen besser. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Und dann hat sich diese kurze, knackige, aktuelle Folge mitten im Sommer doch gelohnt, würde ich sagen.
Hier waren doch sehr viele Leute besorgt, ne? Und du ja auch, und fragen sich, was ist los. Ja, mich gefreut, dass wir heute mal drüber reden konnten.
Und ich denke, das wird auch in unseren späteren Folgen immer mal wieder auch Thema sein.
Bestimmt.
Dank dir, Aljoscha. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart und eingeschaltet habt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Ciao.
KI und Jetzt ist ein Podcast von SRRBB und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Jeden Donnerstag gibt's die neueste Folge in ARD Sounds. Eine Woche später dann überall da, wo es Podcasts gibt.